Die Engländer sagen immer, es ist ein Numbers Game.
Delamar, Musify Your Life.
Hallo und herzlich willkommen zum Delamar Podcast auf www.delamar.fm. Der Podcast für Musiker und Musikbegeisterte. Mein Name ist Carlos Sansegundo und heute ist bei mir ein besonderer Gast, nämlich Julian Angel.
Hallo Delamari, hallo Carlos.
Servus, so schnell hört man sich wieder, ha? Huh?
Wahnsinn.
Ja, es ist ein Monat her oder sowas, ne? Anderthalb? Könnte es her sein?
Ja, Zeit ist wie im Flug vergangen. Ich hatte viel zu tun.
Genau, ja. Läuft's gut? Die Anmeldung für die Music Biz Madness?
Läuft bis jetzt ziemlich gut. Bin erfreut über den Zuspruch und freue mich, dass viele Teilnehmer sich wieder angemeldet haben, die letztes Jahr schon dabei gewesen sind. Das heißt, denen hat es offenbar wirklich gefallen. Und freue mich auch, dass viele Teilnehmer von sehr weit weg herkommen. Also wenn sich jemand aus Berlin anmeldet, das sind einige, da finde ich, ist das schon eine gewaltige Strecke. Das heißt, die zahlen ja wahrscheinlich für ihre Anfahrt mehr als für die Konferenz selbst.
Ja, finde ich klasse, dass die Leute sich anmelden. Aber ich kann immer nur wiederholen, mal abgesehen davon, dass ich da selbst jetzt sprechen werde. Ich habe es auch letztes Jahr gesagt, war eine Top-Konferenz und für den Preis ist es eigentlich ein totaler No-Brainer. Und erst recht No-Brainer wird es, wenn man sich auf www.delamar.de/mbm bewegt und dort ganze 15 Euro sparen kann und für schlappe 75 Euro noch dran teilnehmen kann. 2 Wochen habt ihr noch, wer noch nicht ein Ticket hat. Und heute haben wir dich jetzt hier oder habe ich dich jetzt hier, weil wir in der Nachbesprechung beim letzten Mal festgestellt haben, dass es ja eine super interessante Geschichte gibt, über die du Bescheid weißt, wo du nämlich auch einen Teil deines musikalischen Geldes irgendwie verdienst, nämlich du verkaufst Musikstücke von dir für Film, für Fernsehen, für Werbung.
Das tue ich, ja.
Und da kann man Geld mit verdienen. Und ich weiß, unsere Hörer haben schon mehrfach gefragt, wie das denn geht, wie da die Wege sind. Und ich dachte, hey, wenn wir dich schon da haben, und da können wir doch vielleicht mal darüber sprechen. Wie bist du da dran gekommen? Fangen wir einfach mal so. Wo bist du genau hingekommen?
Wo ich hingekommen? Also wir machen es rückwärts. Okay. Ich bin tatsächlich, es klingt natürlich toll, das gebe ich zu. Ich bin tatsächlich bis nach Hollywood gekommen. Ich war natürlich das letzte Mal vor 4 Jahren dort im Urlaub, aber bildlich, ja. Also meine Musik ist bis nach Hollywood gekommen in ein paar Filmproduktionen mit namhaften Schauspielern wie Steven Seagal, Dolph Lundgren, Vinnie Jones, der, glaube ich, in der Action- und Prügelszene recht bekannt ist. Also es gibt Filme mit diesen Herrschaften und dort laufen Musikstücke von mir im Hintergrund.
Klasse, klasse. Und wie zum Teufel schafft man das?
Da fangen wir wieder von vorne an, oder?
Ja, da fahren wir von vorne an, weil das ist ja, ich meine, das klingt erstmal geil, ne? Ich meine, jeder möchte seine Musik da platzieren und ich denke mal, das sind schon große Namen. Du hattest in der Vorsprechung auch noch Selena Gomez irgendwie genannt, die ja auch selbst Musik macht und relativ erfolgreich damit war oder ist, weiß ich gar nicht. Jedenfalls frage ich mich natürlich, warum ist meine Musik nicht da gelandet? Warum ist deine Musik dort gelandet? Wie bist du da hingekommen? Was hast du gemacht?
Also ich habe natürlich viel über dieses Thema gehört gehabt, speziell natürlich, weil ich mich immer wieder auf einem amerikanischen Markt umsehe und die Idee kam ja überwiegend wieder aus Amerika hierher, dass man seine Musik mit etwas Glück in Filmen oder in Werbespots und oder im Fernsehen platzieren kann. Und überwiegend handelt es sich dabei dann um Instrumentalmusik, die jetzt nicht irgendwie ein textliches Thema hat, gibt es natürlich auch, aber meistens ist es instrumentale Musik, die dann irgendeine Stimmung, die gerade am Bildschirm zu sehen ist, widerspiegeln soll. Sprich, darauf habe ich mich dann spezialisiert, auf Action-Szenen, wenn jemand mit seinen Skiern die schwarze Piste runterstürzt oder wenn einer irgendein Luftakrobat mit seinem Flieger da Loopings schlägt und so weiter oder bei Autorennen und Verfolgungsjagden und so weiter. Dafür eignet sich dann meine Musik und da kommen wir wieder dazu, zu diesem Thema spezialisieren. Das habe ich gemacht. Ich habe mich dann irgendwann mal in einem April, glaube ich, war es 2009 oder so, habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, ich nehme jetzt mal ungefähr 40 oder 50 Instrumentalstücke auf, um eben diesen Zweck zu verfolgen, da mal meine Musik irgendwo im Fernsehen oder im Film unterzubringen. Und habe mich eben dann, weil ich ja Rocker und Metaller bin, habe ich mich dann auf harte, aggressive Musik spezialisiert, die dann speziell eben für Action-Szenen sich eignen sollte.
Okay, das heißt, du hast Instrumentalmusik gemacht, die sich für sowas eignet. Jetzt habe ich so Musik, zwar nicht für sowas, aber für andere, aber keiner hat es bisher in einen Film reingemacht. Also muss ja noch ein bisschen mehr Geheimnis sein.
Gut, es scheiden sich jetzt die Geister. Es gibt welche, die sagen, du musst alle Stilistiken bedienen und immer gucken, was gerade so aktuell ist. Ja, da ist natürlich dann aber die Konkurrenz auch wieder umso größer. Und ich habe gedacht, komm, ich bleibe lieber in meiner Nische und möchte dann vielleicht irgendwann mal derjenige sein, zu dem die Leute kommen, wenn sie irgendwie ein Metalstück oder sonst was haben möchten. Und bewerbe das Ganze natürlich auch immer mit Hinweis auf die Authentizität, die die Musik hat, weil es bei mir eben wirklich nach Heavy Metal klingt und nicht wie wenn einer mit seinem General MIDI Keyboard versucht, Metal aufzunehmen. Genau. Und jetzt gibt es da natürlich sogenannte Music Libraries. Die gibt es von Billiganbieter bis zu persönlich und seriös, vollautomatisiert, die ganze Palette.
Das ist sowas wie Fotolia für Bilder?
Ich spüre, wie unser Verstand miteinander verschmilzt.
Okay.
Genau das wollte ich sagen. Also im schlimmsten Fall ist es das. Ja, wo also wirklich teilweise wirklich für sehr wenig Geld die Musik angeboten wird, vollautomatisiert. Das heißt, du gehst als Kunde, als Filmproduzent, was auch immer, auf solche Seiten und gibst dort ein. Du suchst. Und da kannst du natürlich, sagen wir so rum, wenn du als Musiker deine Songs dort hochlädst, das geschieht auch vollautomatisch. Du musst lediglich deinem Vertrag mit einem Mausklick zustimmen und du lädst deine Musik hoch und kannst die dann taggen nach sämtlichen Kriterien, stilistisch. Auch wieder, da habe ich erstmal gesehen, wie viele Stilnischen es gibt. Ja, dass Blues nicht gleich Blues ist, sondern dass es Delta Blues gibt. Es gibt Chicago Blues, es gibt New Orleans Blues, es gibt Bluegrass und so weiter. Und da kannst du ganz gezielt deine Musik taggen und auch nach Stimmungen. Kannst also aus, was weiß ich, über 100 Stimmungen auswählen. Aggressiv, Action, hart, schnell und so weiter. Und genau nach diesen Kriterien kann dann auch ein möglicher Interessent suchen und kann sagen, okay, ich brauche irgendwas aus der Richtung Heavy Metal, was irgendwie furchteinflößend klingt, was mit vielen Gitarren zu tun hat. Und dementsprechend nach diesen Suchkriterien bekommt er dann eben eine Auswahl vorgestellt, aus der er dann für leider oftmals sehr wenig Geld sich einen Song lizenzieren kann.
Mhm, okay.
Das sind diese Music Libraries, die vollautomatisiert sind meistens auf irgendwelchen oder in irgendwelchen Steueroasen beheimatet. Und dann gibt es natürlich auch richtige eher Verleger, die sich eben auf dieses Thema spezialisiert haben, Musik in Filmen unterzubringen oder im Fernsehen oder in der Werbung. Und da kannst du teilweise noch einen ganz persönlichen Kontakt herstellen. Da lädst du dann deine Musik nicht hoch, sondern du schickst denen tatsächlich dann eine CD oder DVD mit deinen ganzen Songs darauf. Die suchen sich dann noch gezielt die aus, die ihnen gefallen und nehmen die dann in ihr Programm mit auf und bieten das dann auch nicht einfach passiv an, dass sie sagen, okay, wir stellen jetzt eine Seite ins Netz und warten, bis die Leute kommen und einkaufen, sondern die haben dann tatsächlich auch Kontakte zu den Filmproduktionsstudios oder zu den Werbeagenturen, zu den Fernsehproduzenten und so weiter.
Okay.
Das sind auch diejenigen, die dann ordentliche Vergütungen zahlen.
Also du würdest, wenn ich das jetzt richtig einschätze, eher raten, dir Verleger zu suchen, statt in die Fotolias dieser Welt für Musik zu gehen.
Würde ich so machen, ja. Es schadet nicht, irgendwo in diesem unpersönlichen Ding mit drin zu sein, wobei alles das, was mir mal in irgendeiner Form Geld gebracht hat, schon so aufgebaut war, dass tatsächlich irgendwo ein persönlicher Ansprechpartner am Ende gesessen hat. Ja, wo ich dann wirklich sagen kann, hey, ich habe hier gesehen, ihr habt irgendeinen Song von mir lizenziert. Welcher ist es denn? Wofür? Wo du auch wirklich persönlich nachfragen kannst, wofür habt ihr den denn lizenziert? Ja, oder wer hat den Song genutzt, damit ich mir das auf die Fahnen schreiben und damit angeben kann? Und da bekommst du dann tatsächlich auch eine Antwort, was jetzt natürlich jetzt nicht wirklich so der Fall ist, wenn du jetzt bei den Musikfotolias deine Sachen runterlädst.
Das Geld kommen wir auch gleich nochmal zurück, weil ich denke, das ist eine ganz spannende Sache, mal zu erfahren, wie viel Geld es denn gibt, wenn man sowas macht. Bei wie vielen dieser Verleger oder Dienste bist du denn? Oder ist es, dass man da exklusiv seine Rechte abtritt?
Da wird es jetzt kompliziert. Es gibt verschiedene Modelle. Ich würde jetzt mal sagen, ich bin noch bei zwei Händen voll unterwegs. Ja, ich dürfte natürlich auch mehr streuen, aber mag eben diese Billiganbieter, diese vollautomatisierten, nicht wirklich mit ins Programm nehmen, weil womöglich spricht es sich irgendwann rum, dass man meine Songs auch hier und da für ein Zehntel des Geldes haben kann. Und es gibt einmal die exklusiven Deals, ganz gezielt meinetwegen 10 oder 12 Instrumentalstücke nur für einen Verleger. und hoffst eben dann, dass der das irgendwann mal unterbringt. Ist natürlich ein großes Risiko, weil du hast viel Aufwand, 10 Songs aufzunehmen, dir die auszudenken und zu produzieren und wartest dann tatsächlich mal gut und gerne 2, 3 oder 4 Jahre, bis sich damit was tut. Man mag jetzt zweigeteilter Meinung sein und kann sagen, okay, exklusiv ist natürlich schwierig, weil dann sind meine Songs tatsächlich weg und ich kann sie nirgendwo anders anbieten. Vielleicht hätte sie ja irgendjemand anderes gerne gehabt, aber du hast natürlich bei den Music Libraries oder Verlegern, die die Songs wirklich exklusiv im Programm haben wollen, den Vorteil, dass die auch wirklich ganz gezielt mit Filmproduzenten oder Fernsehsendern zusammenarbeiten, die wiederum zu schätzen wissen, dass die exklusives Material haben, das es woanders nicht gibt. Also das heißt, die haben dann einen gewissen Qualitätsstandard, an dem sich dann auch wieder die Film- und Fernsehproduzenten erfreuen können.
Exklusiv bedeutet an der Stelle, dass du deinen Song exklusiv an einen dieser Verleger oder an eins dieser Portale bindest und das nicht woanders hochlädst. Wie ist das denn? Geben die dann deinen Song auch exklusiv an einen Film, also dass der nirgendwo anders mehr laufen darf?
Bis jetzt nicht. Also bis jetzt sind die Lizenzen, die vergeben, immer nicht exklusiv. Ja, die würden es wahrscheinlich exklusiv vergeben, wenn es sich um irgendeinen hochkarätigen Werbespot handeln würde. Ja, dass wirklich eine ganz weltbekannte Marke herkommt und sagt, wir würden gerne diesen Song hier nehmen und gegen entsprechende Kohle würden die den dann wahrscheinlich exklusiv in Absprache mit mir hergeben. Ja, aber sonst sind die Lizenzen eigentlich immer nicht exklusiv. Das merke ich auch, weil von denen mittlerweile 60 oder 70 vielleicht sind es auch 80 Instrumentalstücken, die ich im Umlauf habe, werden tatsächlich manche 3 oder 4 Mal von verschiedenen Leuten verwendet. Ja, also Wahrscheinlichkeitsrechnung, ja, würde ich sagen, dass erstmal alle anderen Songs schön drankommen, aber es ist tatsächlich so, dass es in diesen, sagen wir, 80 Songs ein paar wenige gibt, die tatsächlich öfter verwendet werden.
Okay. Also du hast 80 Songs im Umlauf. Hast du nicht mehr geschrieben als die 80? Ich frage nur, weil bei mir kommt auch mal Ausschuss raus, wenn ich was mache.
Da kommen wir gleich noch drauf. Ganz interessant, die Sache mit dem Ausschuss. ja, ich bin, wenn ich jetzt, sagen wir mal, richtige, in Anführungszeichen richtige Songs schreibe, die dann auch auf eine CD kommen, die ich dann verkaufe, auf denen ich dann auch singe, da merke ich eigentlich schon während des Songwritings oder während der Aufnahme, ob der Song was wird oder nicht und dann mache ich ihn erst gar nicht fertig. Also ich habe immer ganz wenig Ausschuss. Aber wenn wir jetzt ganz böse sind, könntest du sagen, dass du für diese Film- und Fernsehinstrumentalstücke wirklich deine ganzen ungebrauchten Ideen, für die du sonst keine andere Verwendung hast, dafür hernehmen kannst und wirklich schön Resteverwertung betreiben kannst. Irgendein Gitarrenriff, das dir jetzt für deine eigene CD bisschen zu allgemein oder zu belanglos ist, das kannst du dann wunderbar hernehmen als Untermalung für irgendeinen Autounfall oder so. Mhm. Also das sage ich wirklich. Es geht ja letzten Endes nicht darum, dass du dann dem Film- oder Fernsehmenschen ein Kunstwerk ablieferst, es sei denn, er mag das wirklich so haben, sondern du sollst ja eigentlich eine Stimmung erzeugen oder eine Stimmung hervorheben, die da in dem Film oder in dem Werbespot, wie auch immer, vorherrscht. Und da ist es dann egal, ob jetzt dein Gitarrenriff geht, da-da-da-da-da, oder ob du machst da-da-da-da-da. Mhm. Ja? Also völlig egal, das heißt, du kannst, Hauptsache du spielst was. Ja, mal hart gesagt. Ja, also es gibt dann natürlich auch Gitarrenriffs oder schöne Akkordfolgen, bei denen ich dann sage, nee, komm, die nehme ich für meine nächste eigene CD.
Okay, also Resteverwertung ist ja ganz spannend an der Stelle, weil ich denke, das hat jeder so, diese Ideen, die eigentlich nicht zum ganzen Song taugen, aber irgendwie trotzdem ganz cool sind und vielleicht genau da ihren Verwendungszweck bringen. Wie ist das denn generell? Ich weiß ja auch, du hast ja auch eigene Alben und CDs rausgebracht. Wenn wir jetzt zum Thema Geld verdienen kommen, was kann ich denn erwarten? Was bekomme ich denn für eine Platzierung in einem Film?
Gut, wie ich schon gesagt habe, es ist unterschiedlich. Es gibt natürlich die Billiganbieter. Ich hatte zuletzt Kontakt mit einer Library aus Dubai, glaube ich. Habe mich noch groß gefreut, Dubai, ja, dort, wo das große Geld liegt. Mhm. Dort hast du tatsächlich lebenslange Lizenzen bekommen können für die Verwendung eines Songs im Fernsehen für $20 oder $25.
Okay.
Ja, also das ist ganz übel. Natürlich nicht exklusiv, aber jetzt überlegen wir, die zahlen $25, davon bekommst du meistens dann die Hälfte, also $12.50, dafür, dass die diesen Song ihr Leben lang verwenden können.
Auch mehrfach.
Ja, also auch mehrfach, ja. Also finde ich ein bisschen hart, ja. Und dann gibt es natürlich die, wie ich schon gesagt habe, die Verleger, die dann auch wirklich die Kontakte zu den Studios haben, zu den Filmstudios. Da kannst du dann mal, sage ich mal, als Unbekannter, es kommt natürlich auch immer darauf an, von wem der Song ist. Wenn es natürlich ein aktueller Hit ist, zahlen die da teilweise ein Schweinegeld. Und wenn es aber ein unbekannter oder einigermaßen unbekannter Musiker ist, dann kannst du zum Beispiel bei einem Film damit rechnen, dass du entweder gar nichts bekommst und nur die Tantiemen, die er erzeugt oder die deine Musik in dem Film erzeugt, bekommst, oder du bekommst irgendetwas zwischen 300 und 1000 Dollar.
Mhm. Das ist ja eine ganz andere Größenordnung.
Ist es auf jeden Fall. Und das Schöne ist, wenn du was im Fernsehen hast und das natürlich landesweit zum Beispiel in den USA ausgestrahlt wird, ist ja ein Riesenterritorium, dann bekommst du auch nochmal gut schon knapp im vierstelligen Bereich GEMA-Tantiemen dafür.
Mhm. Das klingt ja eigentlich wie ein lukratives Geschäft so im ersten Moment.
Wenn du da reinkommst, ja.
Mhm.
Und wenn du dich darin hältst, natürlich.
Na klar, na klar. Und was mich jetzt noch interessiert ist, also wenn ich jetzt meine Nutzungsrechte da weggebe und die haben den Song jetzt irgendwie eingekauft, ich kenne jetzt hier ein Portal in Frankfurt, da ist es so, da bezahlst du pro Benutzung. Also du kannst es einmal kaufen, aber jedes Mal, wenn du es nutzen willst, musst du erneut dafür bezahlen.
Genau, so sollte es ja auch sein. Ja, man nennt es dann, soweit ich informiert bin, Needle Drop License. Also jedes Mal, wenn die Nadel auf den Plattenteller gesetzt wird, wird eine Lizenz fällig. So muss man sich das vorstellen. Ja, so soll es auch sein und so läuft es auch überwiegend in den USA. Ich habe den Eindruck, als wäre es bei uns in Deutschland ein bisschen lockerer, würde man da mit den Preisen ein bisschen runtergehen. Und dann gibt es natürlich auch noch die Geschichte mit der GEMA-freien Musik, die dann von vielen bevorzugt wird, weil man sich dann die GEMA-Abwicklung erspart. Preislich bleibt es oder sollte es eigentlich dann insgesamt beim Gleichen bleiben. Ja, du zahlst halt dann die GEMA-Gebühr, die zu erwarten wäre, direkt an den Musiker oder den Verleger. Aber mittlerweile geht man da auch mit den Preisen leider schon wieder etwas nach unten.
Mhm.
Aber nichtsdestotrotz, wie du gesagt hast, eben pro Verwendung zahlt man dafür. Und das Schöne ist, bei den meisten dieser Music Libraries oder auch den Verlegern kannst du mittels eines in den USA gängigen Tricks, bei uns verpönt, kannst du schauen, dass du für einen und denselben Song mehrere Verleger findest und trotzdem immer punktgenau deine Lizenzen und deine Tantiemen dafür bekommst.
Wie funktioniert das jetzt genau? Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Ja, funktioniert so. Du gibst einen Song, meinetwegen drei verschiedenen Verlegern, und gibst dem Song jedes Mal einen anderen Namen.
Ah, okay.
Ja, so einfach läuft das. Ja, ist bekannt, dass das gemacht wird. Ja, viele sagen dann, ja gut, es handelt sich ja um die gleiche Komposition. Von daher darf man das ja eigentlich nicht, aber es wird zumindest in den USA wundervoll geduldet. Und ich hatte auch mal bei zwei sich sehr ähnelnden Songtiteln eine kurze Frage von der GEMA, ob das der gleiche Song ist oder nicht. Ich habe einfach geantwortet, nein, ist nicht der gleiche Song, und damit hatte sich die Sache auch erledigt.
Mhm.
Also es wird offenbar geduldet und ist eine ganz nette Geschichte. Ich finde es aus Musikersicht, finde ich es toll, weil du wirklich die Möglichkeit hast, dadurch nicht exklusiv zu bleiben, während allerdings auch die jeweiligen Verleger, die deinen Song dann irgendwo unterbringen, verständlicherweise auch ihren Verlegeranteil an den Tantiemen bekommen können. Ohne dass es einen Interessenkonflikt gibt mit einem anderen Verleger, der den Song woanders untergebracht hat.
Okay. Klingt so ein bisschen sneaky, weiß nicht, ob das mein Weg jetzt an der Stelle wäre.
Okay, also es tun alle.
Ja, ne, ist ja okay, gut, dass wir drüber gesprochen haben.
Ja, tun das auch teilweise so richtig auffällig, die nehmen dann teilweise auch nur deinen Original-Songtitel, machen einen Bindestrich dahinter und machen ihr Library-Kürzel dahinter.
Okay.
Ja, wenn die heißen die jetzt Fuck You Music oder so, dann steht halt dort dein Song I Love You Strich FJM, FYM.
Verstehe, ja. Okay, das heißt, da haben wir dann doch ein bisschen an Infos. Und wenn ich das jetzt vergleichen möchte, Einnahmen, die man über so einen Weg macht, also über Lizenzierung der Musik für Werbung, für Film, für Fernsehen, im Vergleich zu eigener Musik produzieren. Ich meine, jetzt mal unabhängig, ich gehe mal von aus, deine eigene Musik, die liegt dir noch ein bisschen mehr am Herzen als diese, ich sag's jetzt mal böse, generische Musik. Aber wie ist das denn mit dem Geldverdienen? Ist es härter oder ist es einfacher?
Du kannst dadurch, sagen wir mal, wirklich mit einer so einer großen Platzierung mehr Geld bekommen als mit dem, was du sonst an CDs verkaufen würdest oder an Downloads, ja, mit einem eigenen Album. Natürlich, wenn du eine gewisse Fanbasis hast, ist es leichter, die eigene Musik zu verkaufen an deine Fans, als zu versuchen, irgendwo deine Musik in einem Film unterzubringen. ich weiß, wie schwierig es ist. Ich sehe das auch immer wieder. Es gibt da eine Library, auch wieder in den USA, die dir zum Beispiel anzeigen, wenn sich jemand für deine Musik interessiert. Das heißt, die können sich das dann, können sich dann eine Playliste zusammenstellen mit ihren verschiedenen Favoriten, die sie für irgendeine Verwendung haben. Und da sehe ich, welche Songs von mir da immer reingelangen, und von, sagen wir, 30 oder so wird dann einmal einer lizenziert. Also die Engländer sagen immer, es ist ein Numbers Game. Also du musst wirklich viele Songs haben an vielen Orten, die irgendwo anbieten, damit irgendwo was Vernünftiges dabei rauskommt.
Okay, und du machst halt beides.
Genau.
Was sich ja nicht ausschließt.
Ist logisch, ja. Man spielt ja dann auch noch live oder sonst wie. Also es ist halt einfach eine weitere Einnahmemöglichkeit. Ja, du kannst natürlich auch deine gesungenen Lieder anbieten. Ja, die freuen sich auch immer wieder. Das ist auch eine interessante Geschichte. Manchmal gibt es irgendwelche bekannten Songs, die dann in Filmen verwendet werden sollten, aber bei denen die Lizenzgebühr einfach zu teuer ist. Ja, weil die Plattenfirma sagt, hey, das ist ein Superstar, für den Song wollen wir mal, keine Ahnung, 50.000 oder 70.000 Dollar haben. Und dann suchen die sich gezielt unbekanntere Künstler aus, die irgendwas Ähnliches in dieser Richtung machen. Also siehst du dann oft, keine Ahnung, sie suchen einen Song, der Let It Be von den Beatles ersetzen könnte. Ja, der so ähnlich klingt, eine ähnliche textliche Botschaft hat, sich also für diese Film- oder Fernsehszene eignet, aber eben nicht der Originalsong ist, sondern irgendwas annähernd in dieser Richtung. Und das ist dann die Chance für die unbekannteren Musiker, da ein bisschen reinzukommen mit einem gesungenen Song.
Okay, und ich habe noch eine letzte Frage, die mich da interessiert. Das ist ja ganz spannend, wenn man sowas mitbekommt und so einen Song auch hat. Aber wie ist das denn, wie produziere ich denn das Ding? Ist es dasselbe, was ich machen würde, wenn ich für meine eigene Musik produziere, oder gibt es da Regeln? Irgendwas ist, also was ist besonders dran?
Okay, wenn du jetzt einfach sagst, du hast jetzt eine CD aufgenommen, ja, ein richtiges Album, das du auch an deine Fans verkaufst, dann kannst du die Songs natürlich so nehmen, wie sie sind, und kannst sie dort den Libraries anbieten. Wenn du jetzt gezielt das machst, was du vorhin als generische Musik bezeichnet hast, bisschen bösartiger klingt das Wort Production Music, dann kannst du natürlich schon ein bisschen auf die Bedürfnisse eingehen, die dann die Leute bei den in den Filmproduktionsstudios haben. Das heißt, meistens klingen diese Production Music nicht so wuchtig wie das, was du auf dem Album hättest. Ja, klingt meistens ein bisschen dünner. Und im, sagen wir jetzt, wenn wir wirklich speziell im oberen Mittenbereich ein bisschen abgesenkt. Ja, weil man muss sich ja vorstellen, die Leute, die das dann im Fernsehen sehen, die hören diese Musik dann wahrscheinlich durch ihre kleinen eingebauten Lautsprecherchen, die ohnehin schon quäken ohne Ende. Und da ist es natürlich dann von Vorteil, wenn du die Musik ein bisschen in diesem quäkigen Bereich absenken kannst, damit es denen nicht in den Ohren klirrt. Natürlich würden das die Produzenten da im Film- und Fernsehstudio noch entsprechend angleichen, aber du kannst ihnen natürlich helfen, indem du das schon vorwegnimmst. Ja, eignet sich dann auch gut, wenn über deine Musik gesprochen wird, wenn also noch ein Dialog stattfindet oder wenn ein Kommentator irgendwas erzählt, dann ist es ja genauso diese Frequenz, sagen wir zwischen 2 und 5 Kilohertz, wo die Sprachverständlichkeit liegt, und das kannst du dann in deiner Production Music schon von vornherein ein bisschen absenken.
Verstehe. Also du schaffst im Prinzip da schon was. Und ich hätte jetzt zum Beispiel vermutet, dass es eventuell sogar noch viel mehr Aufwand ist, das jetzt für eine Fernsehproduktion zu machen, als das, was ich für mein Album betreibe oder für meine Demo oder wie auch immer. Wie professionell muss es denn klingen?
Die Ansprüche sind nicht wirklich hoch, behaupte ich jetzt mal. Ja? Also natürlich kannst du keinen Matsch dahin schicken. Ja? Natürlich solltest du darauf achten, dass es klar transparent ist, dass es weder oben in den Ohren klirrt noch unten zumatscht. Aber du brauchst, wie ich gesagt habe, auch diesen Wumms nicht haben. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel mein eigenes Album produziere, dann bearbeite ich zum Beispiel alleine schon die Bassdrum wesentlich heftiger. Ja, und gebe da mehr Bässe dazu, dass die richtig satt klingt. Und bei Production Music lade ich meine Drum Samples eigentlich meistens rein, wie sie sind, und lasse sie so. Ja, das ist dann auch völlig okay, wenn was ein bisschen dünn klingt. Stört da keinen. Und ich habe auch gemerkt, was mich immer erstaunt hat, du hast natürlich dann, wenn du selbst Songs machst, auch immer so deine eigenen Vorstellungen und denkst dir, okay, das ist jetzt eher ein schwächerer Song und der andere Song ist richtig stark. Und ich habe gemerkt, ich habe da einen Song, da ist meine Gitarre auch völlig verstimmt, Und der wird aber bis jetzt am häufigsten verwendet. Ja, wo ich auch sage, da ist die Produktion nicht gut. Wie gesagt, digitalen Klingen nicht wirklich toll. Aber er wird genommen, okay. Was mich selbst überrascht.
Ja, in der Tat, finde ich jetzt auch überraschend. Aber ist doch schön, was ich dann selbst überraschen kann mit solchen Dingen.
Also was ich noch dazu sagen mag, was man noch ein bisschen oder worauf man noch ein bisschen achten kann, was ich gemerkt habe, auch wenn ich mir die Production Music von anderen anhöre, die Mitte, wenn du jetzt das Stereobild anschaust, die Mitte ist meistens ziemlich frei. Das heißt, du würdest also, ich meine, dass du zum Beispiel jetzt, wie in meinem Fall, die Gitarren scharf links und rechts legst, ist wahrscheinlich klar. Aber zum Beispiel auch die Hi-Hat zum Beispiel, die du sonst vielleicht irgendwo zwischen, sagen wir mal, 10 und 11 Uhr platzieren würdest, die kannst du ruhig mal auf 8 bis 9 auf die Seite drehen. Ja, damit also auch wahrscheinlich wieder, das vermute ich, die Mitte frei ist für Dialoge und dergleichen.
Ja klar, gibt dir Sinn. Du hast dann einfach die Möglichkeit, das unterzumischen, unter die Originalspuren und kannst da einfach Platz schaffen, so wie wir halt auch Vocals, also Platz für Vocals irgendwie schaffen.
Genau. Also alles, was ich bisher gehört habe, ist eben noch im Vergleich zu Albumproduktionen im Stereobild noch ein bisschen weiter aufgefächert.
Gut, Julian, ich danke dir ganz herzlich für diesen Einblick in Production Music, also Musik produzieren und lizenzieren für Film, Fernsehen und Video und weißer Geier Werbung. Ganz spannende Geschichte. Was ich erstaunlich jetzt finde, ist, dass du eben abrätst von diesen ganzen Webseiten, weil ich hätte jetzt einfach mal vermutet, es gibt ganz viele Fotografen, die mit sowas wie Fotolia sehr glücklich sind, dass sie überhaupt irgendwie die Möglichkeit haben, ihre Sachen so einfach an Mann oder Frau zu bringen, auch wenn dann das Einzelne sehr wenig bringt. Aber in der Masse hat es dann irgendwie einen großen Effekt. Und diese Verleger, die muss man dann wahrscheinlich handpicken. Da muss man vielleicht auch die richtigen Leute kennenlernen.
Genau. Ja, ich kenne die Geschichten auch mit den Fotografen, die sich da sehr gut schlagen. Aber ich vermute mal, dass es wahrscheinlich ein bisschen einfacher ist, eine Ansammlung von 200 Fotos zu machen, als eine Ansammlung von 200 Songs aufzunehmen. Ja, also ich glaube, ich kränke da jetzt keinen Fotografen, wenn ich sage, das geht bei dem wahrscheinlich wesentlich einfacher. Insofern tun die sich da leichter, über die Masse was zu tun. Und von daher, das ist eben meins, darum habe ich mich auch wieder spezialisiert und habe gesagt, ich mache eigentlich nur harte Rocksachen, ja, oder alles, was irgendwie unter Gitarrenmusik fällt. Erstaunlicherweise hat man mich jetzt gebeten, mal 10 Hip-Hop-Songs zu machen für diesen einen Verleger. Und von daher sehe ich, also das ist wahrscheinlich wieder eine Einstellungssache, ich sehe halt die Möglichkeit, über kleinere Sachen gezielt vorzugehen und also da sehe ich einfach größere Chancen darin, als irgendwo in der großen Masse zu schwimmen und eben darauf zu hoffen, dass mit viel Sachen ein bisschen was geschieht.
Okay, wunderbar. Dann würde ich sagen, Julian, herzlichen Dank, dass du deine Zeit gefunden hast, hierher zu kommen. Zu dem Thema gibt es bei der Music bis mehr das aber gar nichts, ne? In diesem Jahr.
Habe ich bis jetzt noch nichts, weil ich das Interesse bei den Musikern in Deutschland zu diesem Thema noch nicht so stark gespürt habe. Freut mich jetzt, dass du gesagt hast, dass bei euch da immer wieder Fragen aufkommen.
Definitiv, definitiv. Also alles, was mit Geld verdienen ist und zu tun hat und wie komme ich in sowas rein, ist super spannend, weil ich denke, viele Leute wollen von der Musik leben. Es ist nicht einfach, von der Musik zu leben und das ist ein weiterer Aspekt, den man eben verfolgen kann und es schadet ja nicht, wie du es so schön gesagt hast, wenn ich die Musik, die für mein Album noch nicht meinen eigenen Ansprüchen genügt, im Film und Fernsehen platzieren kann, ist auch super. Das rentiert sich ja. Auf der Music Biz Madness wird es nichtsdestotrotz eine ganze Menge an anderen interessanten Sachen geben. Wer die letzte Show mit dir gehört hat, weiß ja, Direct-to-Fan-Marketing, da wirst du ein bisschen was von dir auch zeigen, wie man die eigene Musik an Mann und Frau bringt. Und ich würde sagen, wir sehen uns in 2 Wochen am Sonntag in Frankfurt.
Genau, freue mich sehr.
Und ich auch.
Vielleicht noch den ein oder anderen Della Mari, der noch kein Ticket bekommen hat.
Wer kein Ticket hat, nochmal die Erinnerung, delamar.de/mbm für 75 Euro, super Sparpreis. Danke auch an dich, Julian, dass du uns das ermöglicht hast, an die Hörer weiterzugeben.
Gerne.
Jetzt buchen. Ich würde mich freuen, auch ein Hallo zu hören von Della Mari auf der MBM selbst. In diesem Sinne, Julian, herzlichen Dank fürs Dasein. Das war der Della Mar Podcast und ich verabschiede mich heute mit meiner Erkenntnis der Woche. In den Worten von Brigitte Xander, die sagte, wer nicht hören will, muss Fernsehen. In diesem Sinne, bis kommende Woche. Ciao.
Della Mar, Musify Your Life.